Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Unter Mikro ist Dominik Schottner, schön, dass ihr dabei seid. Wir reden heute über unsere dunkle Seite, über unsere dunklen Gedanken, die wir aber ja zum Glück in aller Regel ganz gut kontrolliert bekommen. Pris Herrmann, die tut zum Beispiel was, was viele als böse empfinden, sie selbst aber verspürt einfach nur Lust dabei. Sie schlägt Menschen, weil es ihr Weg ist, Zuneigung zu zeigen. Sie wird uns in diesem Ab21-Podcast erzählen, seit wann sie das tut und wo man hingehen kann, wenn man spürt, dass einen das geil macht. Warum Menschen das wirklich Böse anziehen, Kriminelle oder Menschen, die ihnen gegen ihren Willen wehtun. Wie es dazu kommt, das erklärt uns Emanuel Jauch. Er forscht an der TU Dresden zu Narzissmus und Persönlichkeitsstörungen. Und Hans-Ludwig Kröber wird auch in diesem Ab21-Podcast zu hören sein. Er ist Deutschlands bekanntester Kriminalpsychiater und hat sehr viel mit Mördern gearbeitet und weiß deshalb auch, wieso wir alte Menschen im Straßenverkehr, die vielleicht ein bisschen langsam über die Straße gehen, nicht einfach umnieten, auch wenn sie uns vielleicht nerven.
Weil er ein alter Mann ist und weil wir eigentlich gerade im Straßenverkehr große Angst davor haben, dass wir durch Unachtsamkeit jemanden zu Tode bringen. Also beim Abbiegen jemanden übersehen oder sonst was. Was anderes wäre das, wenn das ein junger Mann ist, der frech extra vor meiner Nase über die Straße läuft und der mit mir sozusagen einen Kampf aufnimmt und der mit mir zeigt, wer der Stärkere ist. Da bin ich dann geneigt zu sagen, okay, dir fahre ich so knapp hinterm Hinterher, dass du schon sehen wirst, wer hier eigentlich mehr Mumm hat, sich durchzusetzen.
Also da ist dieses Programm der Vermeidung ein bisschen lockerer? Oder?
Ja, wenn es in so einen Kampfmodus geht, wenn Auseinandersetzung, wer ist der Stärkere, dann überlegt man natürlich, je nachdem wie der andere agiert, ob man nicht weiter eskaliert und ob man nicht dann an einen Punkt kommt, wo man auch Gewalt anwendet oder Gewalt jedenfalls androht dem.
Anders als das Auto ist die Menschheitsgeschichte viel länger, also anders als die Autogeschichte. Ja. Woher kommt es dann, dieser Reflex? Den hatten wir ja auch schon, oder unsere Vorfahren ja auch schon, bevor es Autos gab.
Ja, es geht los eigentlich in dem Moment, das kann man durch diese, haben die Archäologen herausgefunden, ab wann gibt es die zertrümmerten Schädel, die offensichtlich nicht durch Unfälle gekommen sind, sondern hat jemand mit einem Werkzeug auf diesen Schädel draufgehauen. Und das waren dann relativ viele ab dem Moment, wo die Menschen sesshaft wurden und wo sie ihr eigenes Land gegen Konkurrenten verteidigen wollten, beziehungsweise mussten. Und wo es darum immer wieder Kämpfe gegeben hat. Als sie noch nicht sesshaft waren, also rumgezogen sind, da gab es sozusagen nicht genügend Konfliktstoff. Und da geht es erstmal ganz real um Interessen bis hin zum Überlebensinteresse. Also wenn mir meine Lebensgrundlagen weggenommen werden, dadurch, dass der andere, die sich unter den Nagel reißt, dann fühle ich mich auch legitimiert, dem gewaltsamen Widerstand zu leisten. Das ist sozusagen ein Thema von vielen, vielen Western, von den fahrenden Räubern und den Bauern, die sich Ranchern oder auch den Mexikanern, die da irgendwie siedeln und die sich verteidigen gegen diese Banden, die eigentlich Viehzüchter sind und die einfach nur mit ihrem Vieh durch die Lande ziehen.
Aber diese Hemmung? Wann kam die dann ins Spiel?
Also die Hemmung haben wir, glaube ich, primär schon. Das heißt, wir müssen sie aushebeln oder wir müssen Gründe finden, weswegen wir ihr nicht folgen. Warum, das weiß ich nun wirklich nicht. Die Menschen kommen so auf die Welt, selbst die kleinen Kinder haben eine gewisse Scheu, Lebendes kaputt zu machen. Kinder quälen schon mal Tiere und experimentieren mit Tieren, was geht und was nicht geht, weil man das auch nicht so genau weiß als kleines Kind. Aber sie haben doch eine große Scheu und sind schon tief getroffen, wenn ein solches Tier kaputt geht oder halt tot ist. Also ich glaube, wir kommen mit dieser Bereitschaft zur Welt, das andere Lebende gelten zu lassen und das nicht kaputt zu machen.
Was passiert in diesen Momenten, wenn wir merken, wir haben jetzt gerade die Macht über das Leben von jemand anderem und entscheiden uns dann in aller Regel dagegen, dieses Leben zu nehmen? Was passiert da in unserem Körper, vielleicht biochemisch zum Beispiel?
Na, ich glaube, es läuft eigentlich das Normalprogramm. Ich habe keinen Grund, jemanden umzubringen. Ich weiß, dass jemanden umbringen ein ungeheures Ding ist, eine ungeheure Aktion ist mit enormen Folgen und die mein ganzes Leben verändern kann. Und wir haben alle eigentlich normalerweise kein Bedürfnis, jemanden wirklich umzubringen. Also die Fantasie, die habe ich schon, wenn da jemand an der grünen Ampel vor mir im Auto sitzt und auf seinem Handy rumspielt und die ganze Grünphase verbaselt, dann möchte ich gerne eine Panzerfaust haben, um dem sozusagen von hinten das Innere seines Autos auszufetzen. Aber das ist eine entlastende Fantasie und ich würde nicht wirklich sowas machen.
Das scheitert schon an der Panzerfaust wahrscheinlich.
Es scheitert ja, eine Bazooka oder sowas wäre ganz hübsch oder ein Flammenwerfer, um dem seine Zigarette anzuzünden. Nein, aber das sind so Fantasien, die auch dann letztlich so in Zeichentrickfilmen und anderen Geschichten bis hin zu den Ballerspielen ausgelebt werden und ausgetobt werden. Aber eigentlich fühlen wir uns ziemlich gut auf der sicheren Seite, dass wir sowas nie wirklich machen würden.
Was bedingt da das andere? Also gibt es zuerst,
ist, also ich brauche,
das klingt alles
Gründe.
Sehr gelernt. Ne?
Ich brauche wirkliche Gründe dafür, dass ich in einer bestimmten Situation glaube, das ist jetzt wirklich notwendig oder sinnvoll und es ist besser. Manche kommen ziemlich schnell zu so einer Entscheidung und die anderen brauchen mehr und längeren Anlauf. Schnell zu so einer Entscheidung kommt man wahrscheinlich, wenn man schon von klein auf gewohnt ist, dass man Sachen eben auch gewaltsam austrägt.
Haben wir alle diese dunkle Seite?
Wir sind glücklicherweise aggressive Lebewesen. Wir brauchen diese Aggressivität, um was zu erreichen, was durchzusetzen, was durchzukämpfen, Schwierigkeiten zu bewältigen, die Bereitschaft einzugreifen, aktiv zu werden, Dinge zu verändern. Das sind alles Momente, die, also wenn man sagt, es ist in einem Fußballspiel, dass die Mannschaft sehr aggressiv gespielt hat, heißt, dass sie sehr engagiert gespielt hat. Sie muss nicht faul gespielt haben, wenn sie aggressiv gespielt hat. Also das ist ein Aspekt von Erfolgsstreben und Durchsetzungsfähigkeit. Und das kann dann eben auch irgendwann mal in einen Modus reingehen, wo es um Gewalt geht.
Die Mehrheit der Menschen, die morden, sind Männer. Warum?
Die einfachste Antwort ist, weil Männer Testosteron haben. Also ab der Pubertät, das schießt dann ein und ab dann ist alles anders. Das heißt, vorher sind die Jungs auch schon häufig streitbarer und stärker auf körperliche Auseinandersetzungen aus. Aber das ist nicht wirklich richtig. Die Mädchen sind so, auch bis zum Alter von 14 sind sie häufig auch relativ handgreiflich. Und bei den Mädchen wird das weniger. Die werden dafür verbal garstiger. Beziehungsweise sie können, wenn sie wollen, bösartiger sein. Generell, ich glaube nicht nur, dass Testosteron die Sache alleine macht. Wir haben inzwischen Generationen, die ausgesprochen friedlich aufgewachsen und friedlich erzogen sind. Also Jugendliche, die es blöd finden, sich gewaltsam zu prügeln. Es gibt andere, die das tun, aber es gibt ganze Biotope, die einfach gelernt haben und wissen, dass es anders geht und dass es anders viel besser geht. Aber Männer sind diejenigen, die aggressiv ausagieren. Die Frauen bleiben im Hintergrund. Es ist halt einfach so, dass bei allen Aggressionstaten die Frauen deutlich hinter den Männern zurückliegen. Aber sie liegen bei allen Straftaten zurück, selbst beim Ladendiebstahl.
Egal ob Mann oder Frau, warum töten Menschen überhaupt? Warum treten die aufs Gas, wo andere die meisten auf die Bremse treten?
Das Entscheidende ist, wir töten nicht im Regelfall nicht aus einer Augenblicksentscheidung und Augenblicksregung heraus, sondern es wird aus Gründen getötet. Menschen haben in einer bestimmten Situation die Meinung, dass das jetzt aber mal die Lösung sein muss. Sie sind nicht generell fürs Töten, sie bleiben dabei, dass Töten eigentlich nicht okay ist. Aber in diesem besonderen Fall meinen sie, dass Töten okay ist. Oder weil sie es sind, ist es okay. Also wenn jemand sich der organisierten Kriminalität anschließt, hat mir einer erzählt, der selbst einen umgebracht hat, dann ist es ein guter Einstand, wenn man erstmal jemanden umbringt, egal wen. Dann wissen die anderen Bescheid, dass es jemand, der es ernst meint und mit dem man rechnen muss und dem man auch nicht einfach mal so abzocken kann. Das ist eine Überlegung, die ist schon sehr cool. Andere sind tatsächlich in Nöten und meinen, dass sie aus den Nöten rauskommen, wenn sie töten.
Was macht das denn mit den Menschen, nachdem sie einen anderen getötet haben?
Man hat ja immer die Hoffnung, dass sie nun vor lauter Reue und Schuldgefühlen zusammenbrechen und dass sie dann schon mal auf diese Weise ihre Strafe bekommen. Aber das ist halt nicht die Regel. Es gibt schon. Es gibt Leute, die dann wirklich unter ihrer eigenen Tat leiden und sich fragen, was sie da gemacht haben. Aber es gibt sehr viel häufiger so die Version, es ist nun mal passiert. und das unterlegt mit so solchen Aussagen wie, sie hätte ja auch nicht müssen, sie hätte oder er hätte ja auch anders und so weiter, und dann wäre das ja nicht passiert, aber ich kann es ja jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Das ist eine der häufigsten Formeln. Das ist richtig sachlich, aber es soll auch immer so heißen, so ein bisschen, es ging halt in dem Moment nicht anders und so ist es halt gelaufen. Mhm. Und eigentlich bin ich zwar formell schuldig, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich wirklich was falsch gemacht habe.
Also Sie schieben die Verantwortung zum Opfer zurück zum Teil?
Ja, so oder Kismet, also das ist halt so passiert und wir hätten uns beide vielleicht irgendwie anders miteinander auseinandersetzen müssen und dann wäre es nicht so gekommen, aber nun ist es mal so gekommen. Mhm. Und es gibt eine dritte Gruppe, vielleicht 20%, würde ich sagen, von meinen Leuten, die jetzt in dem Buch Mord im Rückfall verhandelt werden, die einen gewissen Stolz aus ihrer Tat beziehen. Sie sind jemand, der getötet hat.
Sie arbeiten, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, als Gutachter mit Mörderinnen und Mördern zusammen. Hatten Sie denn jemals so einen Anflug von Verständnis für einen Mord?
Ja, gibt es. Es gibt die großen Romantiker, die meinen, so meine Liebe ist so was Außerordentliches oder unsere Liebe ist so was Außerordentliches. Also wenn das zu Ende sein soll, dann ist auch das Leben zu Ende und dann ist ihr Leben zu Ende und dass mein Leben dann irgendwie auch zu Ende ist, ist auch klar, aber das ist alles unwichtig gegenüber der Tragödie, die sich hier abspielt. Ich halte das für alles für Quatsch, was gedacht wird aus meiner Außenperspektive, aber ich sitze nicht drin im Boot. Und solche schweren romantischen Gefühle, die gibt es halt. Ich habe sozusagen kein Verständnis für die Entscheidung, dass er dann meint, er dürfte die Frau umbringen, die ihn verlassen will. Aber ich kann verstehen, wie er sozusagen selber in dieser Situation sich das zurechtgelegt hat. Oder eben Leute, die wirklich glauben, sie retten mit einer Tat wirklich den Lebenserfolg, den beruflichen Erfolg, den sie bis dahin sich erarbeitet haben und der jetzt völlig bedroht ist vom Verlust, in dem da irgendein böser Mensch versucht, sie kaputt zu machen. Und der muss dann halt ausgeschaltet werden. Und dann wird irgendein Auftragskiller angeheuert, der das macht. Ich billige das nicht, aber ich kann ziemlich deutlich nachvollziehen, wie so jemand sich in eine solche Situation hineinbuxiert, wo er sagt, ich glaube, jetzt muss es unbedingt sein. Mhm. Es gab diesen berühmten Bürgermeister in Stahnsdorf, glaube ich, war das, der in so einer Ehe festgekettet war und der sozusagen nicht aussteigen konnte und die Frau wollte ihn nicht gehen lassen und der schließlich sich entschlossen hat, dieses Risiko auf sich zu nehmen und einen perfekten Mord zu begehen, der dann halt auch gescheitert ist. Das kann ich nachvollziehen, gerade bei sehr, sehr ehrgeizigen und sehr leistungsstrebigen Männern, die dann einfach so eine Situation nicht ertragen wollen, dass sie eingezwängt sind und bewegungsunfähig gemacht werden und die dann mit einer enormen Fallhöhe, die sie haben, trotzdem so eine Tat begehen.
Wir haben angefangen unser Gespräch mit einer Begebenheit aus dem Straßenverkehr, die ich erzählt hatte. Was hat die Arbeit mit Mörderinnen und Mördern mit Ihnen gemacht? Wie blicken Sie jetzt auf die Ermordung von Menschen ganz persönlich? Wir hatten zwischendrin mal so ein bisschen gewitzelt darüber fast so.
Es ist ja nicht nur einfach jetzt die unmittelbare Begegnung mit solchen Tätern, sondern dann auch jetzt, wenn man solche Fälle sammelt und dann vor dieser Bandbreite von unterschiedlichen Lebensläufen und unterschiedlichen Tatmotiven steht, dieses Nachdenken darüber, wie kommen wir, wie nähern wir uns an das Töten und wie weit sollten wir davon Abstand halten, dass man umso mehr begreift, wie wichtig das ist, Töten generell zu tabuisieren. Sowohl den Suizid wie auch das Töten anderer als eine nicht gangbare Lösung zu verhandeln. Das heißt, für mich greift das dann auch in andere Bereiche raus, wo man sagen muss, Töten ist als Mittel sozusagen ein soziales Problem zu lösen absolut No-Go. Das ist absolut nicht möglich, nicht kalkulierbar. Und in der Haltung ist man stärker Das ist aber eine Frage letztlich der kognitiven Überlegung. Ich glaube nicht, dass man selber sich stärker schützen muss gegen die Versuchung zu töten, indem man sich solche Sachen durch den Kopf gehen lässt.
Hans-Ludwig Kröber, einer der bekanntesten Kriminalpsychiater Deutschlands, über die Frage, ob man als Psychiater irgendwann Verständnis entwickelt für die Mörder und ihre Motive. Die ab 21 heute über unsere dunklen Gedanken.
Deutschlandfunk Nova.
Unsere Gesellschaft gibt ja so ein bisschen vor, was böse ist. Sie schlagen zum Beispiel. Das hört man schon auf dem Spielplatz, im Kindergarten, in der Schule. Nicht hauen, das Böse, böse macht man einfach nicht. Pris macht das eben schon. Sie haut gerne mal andere Menschen. Aber ist sie deswegen automatisch auch böse? Fragen wir sie einfach. Hi Pris.
Hi.
Schön, dass du da bist. Bist du böse?
Schon, bestimmt, ja.
Sagt sie ganz kokett lächelnd hier. Was ist für dich böse und warum würdest du dich dann als schon bestimmt ja böse bezeichnen?
Also böse ist ein bisschen schwierig. Es macht mir Spaß, Menschen weh zu tun. Ob das böse ist, die wollen das ja in dem Moment. Also von außen gesehen sieht es bestimmt böse aus. Für mich und die Person ist es nicht böse.
Erklär mal, in was für einem Kontext, in was für einem Zusammenhang du dich böse verhältst. Wen schlägst du wo?
Also Menschen, die ich mag. Ich könnte das nie bei jemandem, den ich nicht mag und der das wirklich nicht möchte, weil das Gewalt wäre. Mhm. Und für mich ist jemanden zu schlagen Ausdruck von Liebe. Das ist auch eine Art, einander näher zu kommen.
Mhm. Also es ist eine deine sexuelle Orientierung oder wie würdest du es beschreiben?
Eher eine Art Lebensart. Also genauso wie andere Leute schwul sind, bin ich eben BDSMler. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt das als Hobby betreibe, sondern das ist einfach da, immer. Mhm.
Und wo tust du das?
Das tue ich zu Hause auf entsprechenden Partys, auf, ich sag jetzt mal, Treffen mit anderen Gleichgesinnten, Öffentlichkeitsarbeit.
Mhm. Aber du schlägst immer nur, du nimmst keine Schläge an, genau, sozusagen. Genau. Mit was für Werkzeugen oder mit was für Gegenständen schlägst du dann?
Also ich benutze relativ wenig Gegenstände. Ich mache das gerne mit subtilen Mitteln, einfach mit der Hand, mit den Fingernägeln. Angefangen hat das ganz, ganz früh mit 15, 16 mit Haushaltsgegenständen, mit einem Pfannenwender, solchen Sachen.
Okay, zeig mal deine Fingernägel kurz bitte.
Ja, die sind schon...
Die sind ein bisschen länger. Also ich würde schätzen, so 1,5 Zentimeter über dem Finger so und relativ spitz zulaufend.
Richtig.
Und knallrot.
Ja.
Das tut weh? Tut es den Menschen auch weh in erster Linie oder ist es in erster Linie Lustgewinn für die? Oder
also,
ist das gekoppelt?
Ich würde sagen, das ist gekoppelt. Natürlich ist das körperliche Schmerzempfinden da. Und die merken auch, oh, das tut weh. Der Körper sagt, wegziehen. Aber andererseits bereitet das auch Spaß und Lust natürlich.
Mhm. Würdest du dich als Sadistin bezeichnen? Oder weil du gerade BDSMlerin gesagt hast, ist das das mehr, ne? Das ist nicht das eine.
Ja, also es gibt auch Leute, die ausschließlich sadistisch sind, die haben einfach nur Spaß am Schmerz und bei mir geht das einher damit, dass ich eben auch möchte, dass derjenige tut, was ich möchte.
Er oder auch sie?
Sowohl als auch.
Mhm.
Sowohl
sie,
als auch.
Du möchtest, dass sie möchten, dass du es tust.
Ja.
Richtig gesagt?
Ja, genau.
Und woher weiß man das? Gehen die vor dir auf die Knie? Wird das irgendwie kommuniziert? Wie wird das gemacht?
Ja. Also tatsächlich auch das Klassische vor mir auf die Knie oder auch einfach danach fragen.
Mhm.
BDSM hat sehr viel damit zu tun, auch gerade bevor man tatsächlich physisch irgendwas macht, Grenzen abstecken, Absprachen. Es muss sehr, sehr, sehr viel geredet werden, weil es sonst auch sehr, sehr daneben gehen kann. Mhm. Und das führt letzten Endes nur zu Frust und Unbehagen auf beiden Seiten.
Ihr habt viele Regeln, ne? Ihr habt ein Safe Word wahrscheinlich auch.
Ja, ja. Also ich mache das, klar.
Warum zögerst du da jetzt?
Na, es gibt nicht immer unbedingt eins. Also,
es kann also auch weitergehen?
Es gibt auch eine Geschichte, die nennt sich Metakonsens. Sprich, da ist derjenige von vornherein damit einverstanden, dass ich über seine Grenzen hinweggehe. Also in dem Moment, wo er eigentlich sagt, stopp, ist vorher abgesprochen, okay, an dem Punkt und dann noch ein Stück weiter.
Mhm. Und wie verhält sich es dann mit Verletzungen oder so, wenn es dabei passiert, dass der oder die dann sagt, Mensch, hättest du nicht machen dürfen?
Also, dass mir jemand sagt, hätte ich nicht machen dürfen, ist noch nie vorgekommen.
Mhm.
Allerdings, dass mal eine Verletzung auftritt, das kommt schon mal vor. Das ist aber auch eigentlich allen Beteiligten klar, dass das passieren kann. Denn wenn man jemandem wehtut, da ist das logisch, dass das passieren kann.
Mhm. Was, über was reden wir da? Über Fleischwunden? Über
nein, nein, nein. Also es kann schon mal ein bisschen bluten, großflächige blaue Flecken.
Also harmloses, womit man was ihr selber verarzten könnt.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Gibt es denn Situationen im Alltag, wo du im Auto, im Öffentlichen, in der U-Bahn, irgendwie sowas, wo einem auch mal richtig der Kamm schwellen kann, wo du sagen würdest, jetzt würde ich eigentlich gerne zuschlagen. Könnte das dir auch Lustgewinn bereiten?
Nein. Nein, auf gar keinen Fall.
Nein?
Nein. Also ich bin Veganer, ich bin der absolute Bäumekuschler, auch wenn ich nicht so aussehe. Aber nein, überhaupt nicht. Ich kann
wie
das
sieht
nur
man denn als Bäumekuschlerin aus? Also ich finde, du siehst recht friedlich aus.
Ja, naja, also ich sag, ja.
Also für alle, die jetzt zuhören, du hast ein grünes Samtkleid an, ist das Samt? Ja, ne?
Ja, ja.
Und schöne blonde, hochtupierte Haare so.
Das
und
nennt
eine
sich
tolle
Bumper Bangs.
Oh mein Gott, Bumper Bangs. Und eben diese Fingernägel, das sieht jetzt nicht so aus, wie man sich das klassischerweise vorstellen würde, aber du bist ja auch hierher gekommen erstmal. Du ziehst dich wahrscheinlich um für die Schläge, oder?
Nein, nein. Nein? Viele machen das, ich bleibe so. Also ich brauche dafür kein, ich sag jetzt mal, Kostüm oder ein Outfit, um mich da in Stimmung zu bringen, weil das bei mir immer so ist. Also ich würde auch jetzt so abends auf eine Party gehen mit genau diesen Sachen und da habe ich auch noch nie mit einem Dresscode Probleme gehabt. Die Leute denken immer, ich hätte mich schick gemacht, aber das ist, ich laufe jeden Tag so rum.
Pris, wir leben in einer Gesellschaft, wo man ganz früh lernt, dass sich zu schlagen nicht okay ist. Wie jung warst du als Mädchen, als du gemerkt hast, ich find's aber geil?
Also einen Namen dafür, was es ist und warum ich irgendwie anders bin, habe ich so gehabt mit 14, 15, 16. Ich habe aber schon immer gemerkt, dass ich irgendwie anders bin.
Was heißt schon immer? Also ich meine, dafür muss man ja erstmal denken können. Also ja, mit 6 schon oder mit 7 schon?
Also ich erinnere mich an Spiele in der Grundschule. Ich habe auf dem Schulhof Jungs mit einem Seil gefesselt und bin dann mit denen über den Schulhof. Und wir beide, derjenige und ich, haben das dann Pferdspielen genannt. Ja.
Und okay. Das ist. Also du wusstest relativ früh Bescheid. Wann hast du da mit Leuten drüber gesprochen?
Auch so mit 15.
Mit wem?
15, 16. Mit einem Verein größten. Also es gibt einen Verein für Jugendarbeit für den Bereich BDSM von 12 bis 27 geht der. Und dort findet man eben auch gerade bei Ura 18 oder eben mit Fragen, mit denen man jetzt nicht unbedingt zu Mama und Papa gehen möchte, Ansprechpartner.
Okay, den gab es aber bei dir damals wahrscheinlich noch nicht.
Den gab es damals.
Und da bist du auch hingegangen?
Da bin ich hingegangen. Ich habe es erstmal versucht mit einem Verein ab 18, ein bisschen später. Aber das war eine ganz unangenehme Erfahrung und da war ich auch nur einmal. Aber
was ist dann das Programm, wenn man da hingeht und sagt, okay, ich habe das Gefühl, die ganze Geschichte mit Missionarstellung von hinten ist mir irgendwie alles völlig egal so. Ich will schlagen oder andere Seite, ich will geschlagen werden dabei, sonst bringt es nicht. Also was ist die erste Frage, die einem da gestellt wird und wie geht man dann weiter?
Also es ist ja nicht so, dass man da jetzt irgendwie Fragen vorbereitet hat in diesem Verein oder dass einem Fragen gestellt werden. Also bei diesen Treffen, es geht, glaube ich, gerade in dem Alter sehr viel darum zu merken, ich bin nicht alleine damit. Genau wie wenn man irgendwie auf anderen Bereichen anders ist. Man braucht irgendwie schon Leute, an die man sich halten kann und zu denen man gehören kann, gerade in dieser Orientierungsphase in dem Alter. Und das ist schon wichtig.
Das ist wichtig. Wichtig ist auch, dass man mit den Eltern irgendwie klarkommt oder die mit einem klarkommen und die nicht sagen, ein Verstoßen oder sowas, weil du eben, wie du gerade gesagt hast, man nicht so ist, wie es die Norm erwartet möglicherweise. Was haben deine Eltern gesagt?
Also in dem Alter, ich habe denen das nicht gesagt. Meine Mutter hat das, da war ich knapp 18, zufällig rausgefunden und es war also die absolute Katastrophe für sie. Sie hat sich aber auch, also ich hätte gerne mit ihr gerne mal vernünftig drüber gesprochen, also ihr einfach mal gesagt, hör zu, also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendjemanden bis aufs Blut zusammenschlage, sondern das ist für mich ein Ausdruck von Nähe, aber sie war absolut nicht bereit zu irgendeinem Gespräch auf Augenhöhe. Da war sie nicht so bereit und
bis heute nicht?
Nö.
Sonst irgendjemand aus deiner Familie?
Mein Bruder, ja. Also der ist 19 Jahre älter als ich, der weiß das. Also er ist nicht so, er ist davon auch ein bisschen irritiert, aber meint, naja, also ich weiß, dass du vernünftig genug bist. Wenn du meinst, dass du das so machen möchtest, dann solange keiner zu Schaden kommt, alle einverstanden sind, mach.
Vernunft ist auch mal so ein geiles Wort, ne? Mit Vernunft kann man ja irgendwie alles irgendwie sozusagen überkleistern. Ach, du bist vernünftig? Ah, nee, ist okay. kannst. Gut, jetzt wohnst du in Berlin. Ist das eine gute Stadt, um BDSMlerin zu sein?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist, viele bezeichnen das als die BDSM-Hauptstadt Europas.
Mhm, Europas also
die,
sogar.
Ja, ja, also die Clubszene mittlerweile, einige Clubs sind geschlossen, aber so insgesamt ist die Szene doch relativ groß und vor allem auch relativ detailliert. Also es gibt für viele, ich sag jetzt mal unter
Kings,
genau, nochmal verschiedene Treffen und Gruppen und so.
Da wollen wir jetzt, können auch nicht zeitlich gesehen ins Detail gehen. Das können die Leute dann ja selber rausfinden, beziehungsweise wissen es wahrscheinlich dann auch einfach schon. Aber wenn jetzt uns jemand zuhört und diesen Moment verspürt, so in Ansätzen wie du mit in deinen Teenagerjahren, sage ich jetzt mal ganz grob,
ja, ja.
Wo geht man dann hin? Geht man dann direkt in so einen Club oder geht man dann zu so einem Verein, zum Beispiel zu dem Verein, für den du auch arbeitest?
Also die meisten Leute gehen doch erstmal zu einem Verein. Da gibt es zum Beispiel
so geil
auch,
Deutsch, ne?
Ja, das ist Hunde, ja, alles ja. Für den Dackel. Naja, ja. Gut, wir haben keine Dackel. Aber wir haben ein Treffen extra für Einsteiger. Für Einsteiger jedes Alters, ob jetzt 18 oder 45.
Okay, und da redet ihr erstmal?
Genau, das ist sehr niedrigschwellig, auch erstmal ganz vorsichtig. Und auf unser Treffen wird nur geredet, ja. Wir haben auch keine Partys oder keine Clubs. Bei uns geht es nur um Öffentlichkeitsarbeit, Austausch mit Gleichgesinnten. Und eben auch, wir sind gar nicht so böse und so schrecklich und auch nicht alle nur schwarz angezogen und so.
Kann ich bestätigen. Pris Herrmann, Mitglied im Vorstand des Vereins BDSM Berlin, hat uns erzählt, seit wann sie Lust am Schlagen verspürt, Lust Gewinn schlagen sozusagen für sich und für andere. Vielen herzlichen Dank, dass
Danke
du da
jedenfalls.
Warst. Und sie ist wirklich nicht böse.
Deutschlandfunk Nova.
Jede Wette, jeder kennt sie. Die armen Menschen, die immer diesen einen Arsch abkriegen, der sie schlecht behandelt, oder diese eine Schlange, bei der man nie weiß, ob sie ein demnächst beißen wird. Warum zieht manche das Schlechte, das Böse so an? Wollen wir drüber reden mit Emanuel Jauck, Postdoc am Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie an der TU Dresden. Er forscht zu Narzissmus und Persönlichkeitsstörungen und kann deswegen sehr gut erklären, was das eigentlich ist, Narzissmus, und was das mit unserem Thema schwarze Gedanken zu tun hat.
Narzissmus ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das uns alle betrifft. Im Extremfall kann Narzissmus in einer Persönlichkeitsstörung münden, aber auch, wenn es nicht so weit kommt, gibt es Variationen innerhalb der Bevölkerung. Und Narzissmus ist gekennzeichnet durch ein besonderes Gefühl von Grandiosität, dadurch stets im Mittelpunkt stehen zu wollen und sich auch anderen gegenüber recht unverträglich zu verhalten.
Das hat wirklich jeder?
Das hat jeder in einem gewissen Ausmaß.
Bei dem, was Sie da sagen, würde ich sagen, okay, vielleicht sollte man sich von solchen Menschen eher fernhalten, aber warum gelingt uns das am Ende nicht?
Obwohl Narzissmus und auch artverwandte Eigenschaften wenig anziehend klingen, wenn wir es jetzt so beschreiben, sind sie dann doch anziehend, wenn wir ihnen im Alltag begegnen.
Das heißt, wir gehen den Menschen ein Stück weit auf den Leim?
Das könnte man möglicherweise so sagen, ja. Vor allem, weil sich die sozusagen positiveren und charmanteren Eigenschaften schneller zeigen als die weniger vorteilhaften Eigenschaften.
Wie haben Sie denn herausgefunden, dass das alles so ist?
In unserer eigenen Forschung sind wir dem vorwiegend über das Studium interpersoneller Anziehung, interpersoneller Attraktivität nachgegangen und haben in einer Speed-Dating-Studie, wo Frauen und Männer miteinander gesprochen haben, festgestellt, dass tatsächlich diese Frauen und Männer, die stärker narzisstische Eigenschaften zeigen, auch häufiger für ein Wiedersehen gewählt werden und besser von ihrem Gegenüber eingeschätzt werden, als attraktiver eingeschätzt werden. Allerdings ist da gleich dazu zu sagen, dass es nicht der Narzissmus an sich ist, der anziehend wirkt, sondern es sind Eigenschaften, die damit zusammenhängen. Insbesondere war das bei Männern, dass sie extravertiert und selbstsicher auftreten. Und bei Frauen war das, dass sie physisch attraktiv auftreten und sich also besonders zurechtgemacht haben und anziehend wirkten.
Und dass die Menschen diese narzisstischen Tendenzen haben, haben sie vorher in persönlichen Gesprächen rausgefunden, nehme ich an.
Das haben wir vorab in diagnostischen Fragebögen ermittelt.
Kann man das denn umgehen?
Natürlich kann man versuchen, auf die zugrunde liegenden Motive einer Person zu sehen und nicht ausschließlich auf das an der Oberfläche sichtbare Verhalten. Aber in 5 Minuten wird das nicht möglich sein.
Genau, ne? Beim Speed-Dating ein bisschen schwierig, in der Tat. Ja. Aber ab wann? Interessant, dass Sie diese Setup gewählt haben, weil genau wie Sie sagen, normalerweise braucht man ja ein bisschen, um hinter die Kulisse schauen zu können, nenne ich es jetzt mal. Wann erfährt man denn normalerweise dann, dass da jemand ist, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung vielleicht hat?
Also einschränkend ist vorweg zu sagen, dass in unserer Studie nicht persönlichkeitsgestörte Menschen untersucht worden sind, sondern Menschen, die auf der Ausprägung dieses Persönlichkeitsmerkmals Narzissmus variieren, so wie wir es alle teilen und eben mehr oder weniger davon haben. Zur Frage, ab wann? Da hat sich eine Kollegin letztes Jahr Daten von Paaren dazu angeschaut und hat gefunden, dass also diese charmanten, anziehenden Aspekte von Narzissmus jetzt wiederum im Bereich interpersoneller Beziehungen vor allem in der Anfangszeit wirksam sind, während dann nach Monaten oder Jahren auch die problematischeren Aspekte wirksam werden und es vermehrt zu Konflikten und Unglück in Beziehungen beispielsweise kommt.
Hilft es denn im Umkehrschluss, ein bisschen böse zu sein, um für andere Menschen attraktiv zu sein?
Es mag tatsächlich Fälle geben, in denen das hilfreich ist. Ein beispielsweise sehr eindrückliches und anschauliches Phänomen findet sich in der sogenannten Hybristophilie. Das ist das sich hingezogen fühlen zu Personen, die kriminelle Handlungen gesetzt haben, die delinquent sind. Sowas findet man immer wieder und Kollegen, Kolleginnen, die in Gefängnissen arbeiten können, ein Lied davon singen, dass die dort Inhaftierten, größtenteils Männer, scheinbar eine übernatürliche Auswirkung auf bestimmte Frauen zu zeigen scheinen. Ich denke, dieses Phänomen ist deswegen ganz interessant, weil es illustriert, was das Böse, wenn wir es so bezeichnen wollen, nicht nur auf Seite des Senders, sondern auch auf Seite des Empfängers oder der Empfängerin, was es damit auf sich hat. Es ist spannend, die Frage zu stellen, was hat es in mir für Ursachen, dass ich beispielsweise Leute, die Verbrechen begangen haben, anziehend finde.
Die Filmwirtschaft oder Filmdrehbuchschreiber zum Beispiel machen sich das ja auch auf eine Weise zu eigen, dieses Phänomen, indem sie in Serien, in Filmen den Halunken, den Bösewichten die Hauptrollen geben, mit denen man sich dann fast zwangsläufig irgendwie sympathisiert, mit denen man sich auf eine Seite schlägt. Ist das ein ähnliches Phänomen oder ist da irgendwas anderes am Werk?
Es gibt dazu eine aktuelle Studie, die diese sogenannten dunklen Persönlichkeitseigenschaften, Narzissmus und Co., auch zum Beispiel den Hauptcharakter Frank Underwood der Serie House of Cards, analysiert hat und Leute danach befragt hat, inwieweit sie diese Personen sympathisch finden und inwieweit diese Personen für sie ausschlaggebend dafür sind, die Serie anzuschauen. Und interessanterweise hat die Studie gefunden, dass die Personen als nicht sympathisch eingeschätzt werden und dass die Figuren nicht ausschlaggebend dafür sind, die Serie anzuschauen. Jetzt steht aber dieser Forschungsbefund der Wirklichkeit gegenüber, dass die Serien hochgradig erfolgreich sind. Und das ist für die Psychologie natürlich ein Grund zu fragen, ob uns denn unsere Motive hier immer ganz bewusst sind.
Emanuel Jauck erforscht an der TU Dresden zu Narzissmus und Persönlichkeitsstörungen.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Aalen. Die westfälische Stadt Aalen hat zum Eintreiben von Schulden einen Mops gepfändet und bei eBay verkaufen lassen. Nun hagelt es sowohl von der Käuferin als auch von der früheren Besitzerin Kritik. Kämmerer Dirk Schlebes verteidigte das Vorgehen als rechtmäßig. Laut Zwangsvollstreckungsgesetz könne wertvoller Besitz, wie der Familienmops Edda, gepfändet werden, sagte Schlebes heute der deutschen Presseagentur. Zuvor seien bei der Familie, die Schulden bei der Stadt habe, bereits nicht täglich benötigte Haushaltsgeräte beschlagnahmt worden. Allerdings steht der Stadt nach dem Verkauf neuer Ärger ins Haus. Die neue Besitzerin der Mops-Dame fühle sich getäuscht. Der Hund sei krank, die Behandlung teuer, berichteten mehrere Medien. Die Käuferin droht demnach der Stadt mit einer Klage. Edda sei als gesund und mit Stammbaum von einem städtischen Mitarbeiter über dessen privaten eBay-Account für 750 Euro angeboten worden, entgegnet Schlebes. Man habe nun eine Versicherung und einen Anwalt eingeschaltet. Es werde geprüft, ob die Mopsdame zum Zeitpunkt des Verkaufs krank war, Regressansprüche bestehen und ob der Hund kostengünstiger hätte behandelt werden können. Die frühere Hundehalterin wiederum kritisierte in Medienberichten die Pfändung. Ihre Familie vermisse das Tier sehr.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.